Heute Morgen hatte ich ein wenig Zeit zu lesen und las in einem Manuskript für ein Buch, was noch nicht erschienen ist, über, sagen wir mal, die Nachfolge von spirituellen Meistern, die eigentlich bis in die Gegenwart hineinreicht. Und ich habe da etwas gelesen über einen ganz besonderen spirituellen Meister, was mich sehr erinnert hat an die Situation, die wir, sagen wir mal, in der Moderne, das heißt heutzutage, vorfinden. Seht mal, nur wenn ich euch mit einem oberflächlichen Blick streife, denke ich, ihr seid Berliner oder Deutsche oder Russen inzwischen. Wenn ich ein bisschen tiefer schaue, dann muss ich erkennen, dass hier eine spirituelle Seele ist, die gerade jetzt die menschliche Form des Lebens hat und gerade jetzt in einer momentanen Aufnahme in Berlin gerade ist und dort mehr oder weniger erfolgreich die Lektion absolviert, die der Höchste für ihn vorgesehen hat. Aber davor, vor diesem ganz momentanen Aufenthalt in einem deutschen Körper, wart ihr Seelen, die alle bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die bestimmte Lektionen gemacht haben. Wahrscheinlich ist es so, dass viele dieser Lektionen im Augenblick von euch vergessen sind, dass ihr aber, wenn man euch daran erinnert, was das für Lektionen sind, die ihr damals in einem anderen Leben vielleicht noch nicht so erfolgreich bestanden habt, dass ihr dann Quantensprünge in eure Entwicklung macht. Nun, meine Geschichte, die ich heute erzählen möchte, um dann von dieser Geschichte auf ein paar tiefe spirituelle Prinzipien zu kommen, handelt über eine an und für sich große Seele, die eigentlich vergessen hatte, eine Person, die vergessen hatte, was sie schon wusste, die dann aber erinnert wurde und dann auf fast dramatische Art und Weise seine Mission im Leben wieder aufnahm und sich ganz und gar auf diese besann eigentlich. Meine Geschichte handelt von einem Prinzen namens Jayadharma, der außergewöhnlich gut in den militärischen Künsten war. Er war ein ausgesprochen guter Schwertkämpfer, ein Bogenschütze und war eigentlich ständig mit den anderen jungen Adligen des Landes in voller Rüstung zu sehen. Er liebte das Kriegsgeschäft. Seine Truppe von Kriegern war unbezwingbar in jeder militärischen Konfrontation und er sorgte im Land, weil er ein gutes Herz hatte, so ein bisschen ja, dafür, dass keine Ungerechtigkeiten aufkeimen konnten. So, Jayadharma hatte ein unglaublich starkes Kriegspferd. Ihr habt bestimmt schon gesehen, in alten Tempeln sind manchmal diese Reliefs von diesen unglaublich machtvollen Kriegspferden zu finden. Wir waren im Ganganath-Tempel, glaube ich. Ist da nicht diese Halle mit den Säulen gewesen, von denen zum Teil die aus einem Stein bestehen und da sind dann Pferde und so also Reiter mit Speeren auf den Pferden zu sehen, die gegen irgendwelche Ungeheuer kämpfen oder so krokodilsartige Wesen und dann aber auch im Kriege sind. Das ist also so eine berühmte Halle, die jeder Indien-Besucher, also der so ein bisschen touristisch geneigt ist, auch betrachten will. Wir haben uns die auch staunend angeschaut. Tolle Zeit, so, wir schauten dann und im Hintergrund sah ich dann so den Tempelelefanten vorbeigehen durch den Sand. Das war eine schöne Szene. Jayadama hatte ein solches Kriegsross. Und eines Tages nun, als die Mittagssonne sehr hoch war, ging er mit diesem Kriegsross in einen heiligen Fluss namens Tamrapani, um dort zu trinken. Jayadama blieb in voller Rüstung. Er sah am anderen Ende des, also am anderen Ufer, einen alten Mönch, der da meditierend da saß. Und er beorderte sein Pferd, ganz tief ins Wasser zu gehen. So tief, also wie die das gemacht haben, kann ich jetzt nicht genau verstehen, dass sein Mund genau an der Wasseroberfläche war und er dann trank. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Fluss kam also so. Das Pferd muss für kurze Zeit unter Wasser gewesen sein oder mit den Nüstern wahrscheinlich so, mit dem Kopf so rausgekommen sein vom Wasser und getrunken haben. Und er trank also mit großen Zügen nicht direkt den Fluss auf, aber das Wasser des Flusses. Er war also echt durstig. Er hatte eine Lust auf einen kühlen Schluck. Nicht? Und er trank also in dieser Haltung das Wasser. Plötzlich sah, wie sich der meditierende Mönch so langsam bewegte, es war ein Sannyasi, die Augen aufmachte und sagte und ihn anrief: Hey Jayadama, du trinkst wie ein Büffel. Stimmte auch objektiv gesehen, Büffel trinken so. Ne? Nun, diese einfachen Worte, hey Jayadharma, du trinkst wie ein Büffel, reichten, gesprochen von einem wirklichen Heiligen, dieser Heilige heißt Akshobha Tirtha, reichten aus, um in dem Jayadharma eine Kette von Erinnerungen zu beleben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehabt habt, dass manchmal solche Key-Augenblicke, solche Schlüsselaugenblicke im Leben eintreffen, die dann etwas in einem auslösen, was sicherlich nicht intellektuell oder rationell zu verstehen ist, sondern was eine Flut von Erinnerungen ausdrückt. Ich habe gehört, dass viele, die jetzt in einem Tempel leben, bei ihrem ersten Tempelbesuch solche Erfahrungen machen. Die treten in den Tempel hinein und sehen dort oder nehmen an einer Zeremonie teil und dann plötzlich, während sie an der Zeremonie teilnehmen oder in einem Kirtan, an einem Bhajan sitzen, wird plötzlich etwas ausgelöst in ihnen, etwas, was sie sich nicht erklären können. Sie sehen vielleicht Bilder und sich selber in den Bildern eine bestimmte Rolle spielen. Sie sehen Szenen vielleicht. Ich selber habe das erlebt auf einer Pilgerreise nach Kedarnath. Kedarnath ist ein Heiligtum im Himalaya, was Lord Shiva gewidmet war. Und ich war also völlig fertig, als ich ankam. Es war gerade die ganze Zeit über 16 Kilometer, wo man da hochklettern musste, ein unglaublicher Monsunausbruch gewesen. Zwei Berge waren runtergespült worden. Wir mussten, die meisten Pilger sind umgekehrt und haben gesagt, das ist uns too much. Und so eine kleine Gruppe, zu der ich auch gehörte, sind dann über den Berg gestiegen, der also auf dem Pfad gekracht war. Und dann sind wir völlig durchschwitzt und durchnässt. Also ich habe danach mich beschwert bei der Gorotex-Firma, die mir gesagt hat, in unserem Fabrikat schwitzen sie nicht, es ist atmungsaktiv und so weiter. Überhaupt nicht, habe ich immer. Wir kamen also durchschwitzt, durchnässt und völlig fertig in diesem Heiligtum dann an, hatten gerade die Zeit, uns noch diese Kleidung, die total verdreckt war, auszuziehen und ein Dhoti anzuziehen. Und dann gingen wir zu diesem Shiva-Lingam hin und beteten zu Lord Shiva. Und in dem Augenblick, wo unser Haupt den Boden berührte, sah ich meine vergangenen Leben plötzlich. Es war wie so ein Strom, fast wie die Ganga, die vorbeikam. Viele haben das erlebt. So, Jayadama, zurück zu diesem Prinz, der in voller Rüstung im Tamrapani-Floss auf seinem Kriegshengst sitzt und das einen kühlen Schluck nimmt. Der sah plötzlich, als der Weise ihm zuruf: Hey Jayadama, du trinkst wie ein Büffel. Eine Szene. Er sah nämlich sich selber als einen Büffel, der einen großen Karren zog mit heiligen Büchern drauf. Ich glaube, Amara wird die Geschichte wiedererkennen. Tatsächlich, in einem vorangegangenen Leben war er der Büffel, der die wandernde Bibliothek des großen heiligen Madhvacharyas trug. Madhvacharya hat damals ganz Indien bereist und hatte seine Bücher dabei, denn er hat oft Debatten geführt, innerhalb derer er die Madhva-Lehre dann etablierte als die richtigere Auslegung der vedischen Schriften. So, dieser Büffel war also der Büffel, der diesen Karren zog, in dem die Bücher positioniert waren. Und dieser Büffel nahm an all den Diskussionen teil und hörte mit aufgerichteten Büffelohren zu. Einmal sagte Madhvacharya zu seinen anderen Schülern: Dieser Büffel hört besser zu als ihr alle. Weil er also immer, wenn er diskutierte, mit großen aufgerichteten Ohren dabei war und anscheinend nicht so viel Interesse an Essen und Pinkeln hatte wie normale Büffel. Ne? Er war also immer dabei und hörte das immer genau zu. Die Schüler konnten das irgendwann einmal nicht mehr tolerieren, mit einem Büffel verglichen zu werden. So sprachen sie aus innerer Erregtheit einen Fluch über diesen Büffel. Möge vom fünften Tage von jetzt dich eine Kobra beißen und du an dem Gift sterben. Nun, der fünfte Tag kam, die Kobra kam, die Kobra biss den Büffel, aber statt dass der Büffel starb, starb sie. Denn Madhvacharya hatte von dem Neid seiner Schüler auf diesen Büffel gehört und hatte einen Segensspruch über den Büffel gesprochen. Mögest du niemals von einer Schlange, von einem Schlangenbiss sterben, mein geliebter Büffel, der so gut zuhört. Jayadama sah also in diesem Augenblick sich selber in einem anderen Leben. Nun, ich weiß, dass diejenigen, die sich mit Reinkarnation beschäftigen, am liebsten immer Kleopatra gewesen sind oder Caesar oder wer noch? Wer ist ein Bevorzugter? Mozart. Mozart ist auch äußerst frequentiert. Ne? Aber keiner will ein Büffel sein. Dieser Jayadama nun sah, dass er in einem vorangegangenen Leben also dieses Dasein geführt hatte, dass er ein loyaler Büffel gewesen war, der also intensiv diese Bücherlast gezogen hatte, und er war sehr, sehr zufrieden damit, dass er dem großen heiligen Madhvacharya gedient hatte, und plötzlich wachte in ihm durch diese Erinnerung der große Wunsch auf, sein jetziges Leben gut zu nutzen im spirituellen Leben. Er ging also zu dem Sannyasi hin, sagte: Ich bin dir sehr dankbar für deinen Zuspruch, das, was du gesagt hast zu mir, hat etwas in mir geweckt, und ich möchte dir spirituelle Fragen jetzt stellen. Bitte unterweise mich. Tage hat Akshobha Tirtha dann diesen Jayadharma im spirituellen Wissen unterwiesen. Er selber war nämlich auch ein Schüler von Madhvacharya. Er war schon alt. Nun, der Vater, der König war von Jayadharma, ich habe seinen Namen im Augenblick nicht gegenwärtig, hörte davon, dass sein Sohn, der große Krieger, der sonst nur auf seinem Kriegshengst unterwegs war, zu Füßen dieses Sannyasis saß und von ihm spirituelle Belehrungen entgegennahm. Und er machte sich Sorgen. Er ging also zum Ufer des Tamrapani und bat seinen Sohn: Du hast jetzt genug Unterweisung gehört für ein Leben, komm mit mir in den Palast zurück, bitte. Und Jayadharma, der eine Konfrontation mit seinem Vater vermeiden wollte, der ja auch ein sehr guter und letztendlich spiritueller Monarch war, wie sich gleich herausstellen wird, forchte seinem Vater in den Palast, und sein Vater, der etwas erahnte, dass in seinem Sohn noch mehr drin steckte als ein großer Krieger, arrangierte sicherheitshalber eine schnelle Hochzeit mit einer Prinzessin. So am Hochzeitsabend kam die Prinzessin reichlich geschmückt in das Schlafgemach von Jayadharma. Als sie zum Bett trat, sah sie dort plötzlich eine unglaublich große Königskobra in majestätischer Erscheinung, dort, wo ihr geliebter Mal von ihr erwartet wurde, nicht auf dem Bett. Die Kobra stellte sich auf, hatte ein funkelndes Juwel auf dem Kopf und sah so ganz und gar verehrungswürdig aus. Also nicht unbedingt so, dass man sofort Angst bekam, sondern richtig majestätisch. Stellt euch mal vor, hier ringelt sich plötzlich eine Kobra bis zur Decke auf. Dann würden wir alle sagen: Wow, super. Und so war das für die nichtsahnende Prinzessin. Denn die wusste nicht, dass ihr Jayadharma im Grunde genommen die Verkörperung von einer sehr speziellen Persönlichkeit ist. Wenn ich das jetzt aber erzählen würde, würde ich die Gäste restlos überfordern. Deswegen belasse ich es hier mit dem Ausdruck eine sehr spezielle Persönlichkeit. Erst nachdem sie ihre Ehrbietung gebracht hatte, dargebracht hatte, rannte sie aus dem Schlafgemach und fiel schreiend zu Boden nieder im Palast und kam in eine wohlverdiente Ohnmacht. Ich glaube, man kann sich das vorstellen, die Prinzessin an ihrem Hochzeitstag festlich geschmückt, um ihren Mann intim zu begegnen. Das ist ja schon eine aufregende Sache für eine Prinzessin. Und dann ist plötzlich da so eine majestätische Kobra, die sich hin und her wiegt und sie anschaut. Also das war eine wohlverdiente Ohnmacht, würde ich sagen. So der Vater, der schon bereit stand, weil er irgendwas ahnte, dass sein Sohn wahrscheinlich nur pro forma geheiratet hatte und kein Interesse mehr am Leben in diesem aristokratischen Definition von Leben hatte, eilte in das Bettgemach. Da sah er diese Kobra, die ihn empfing, als hätte sie auf ihn gewartet und einfach sich hin und her wiegte mit einem majestätischen Juwel und einer Krone. Also nicht solche Sachen. Und dann sah, hört euch das an, dann sah
erklärte es ihm. Er ging zurück zu Akshobha Tirtha, lernte dort und lernte noch an anderen Orten und wurde eines der Mitglieder der Nachfolger der von großen Seelen, aus denen letztendlich die Hare Krishna Bewegung hervorgegangen ist, muss man ja so sagen, ne? Die Master Sampradaya. Ich las das also heute Morgen so, nichts ahnte. Ich muss sagen, genau wie Ramani, die einen Hang zum Mystischen hat, habe auch ich einen ausgesprochenen Hang zum Mystischen und fand das also fantastisch. Mich überfordert das überhaupt nicht. Ich weiß, dass solche Dinge vorkommen. Die gibt es auch heute noch, zu, wenn man ein bisschen in die ausgetretenen Pfade des Tourismus in Indien verfolgt, also verlässt und dann auf Forschungsreise geht, auf spirituelle Forschungsreise. Da könnte euch Amar noch ganz was, noch ganz andere Dinge erzählen, die es gibt und die ihr vielleicht schon erlebt habt. Nishinga Priya vielleicht auch schon. Gerade in Südindien ist es sehr reich von diesen Dingen. Aber mir geht es hier um ein spirituelles Prinzip. Mir geht es um einen Shloka in der Bhagavad Gita, aus dem hervorgeht, dass die meisten Menschen, die einen spirituellen Pfad mit Entschlossenheit aufnehmen, bereits in einem vorangegangenen Leben den spirituellen Weg gegangen sind und ihn dann nur wiedererkennen in diesem Leben und weitergehen. Arjuna, der von Krishna in der die Bhagavad Gita hörte, hatte Krishna eine Frage gestellt. Er hatte gefragt, was ist mit einem spirituellen Menschen, einem Transzendentalisten, der in diesem Leben den Weg des spirituellen Lebens antritt, ja, aber nicht zum Erfolg kommt. Und er äußert dann seinen Zweifel. Was wird aus dem? Er hat spirituell nicht sein Ziel erreicht und materiell auch nicht. Also ist er nirgendwo zu Hause, oder Krishna? Ist er nicht, sagte Arjuna, ist er nicht wie eine Wolke, die im Himmel zerrissen wird von den Stürmen, also die sich auflöst, die ein Nichts mehr ist? Krishna sagte, nein Arjuna, das ist nicht so. Jemand, der den spirituellen Weg aufgenommen hat und nicht zum Erfolg gebracht hat, der wird mindestens zwei Möglichkeiten sind für ihn gegeben. Die eine Möglichkeit ist, dass er aufsteigt auf die sogenannten höheren Planetensysteme, um dort das zu verfolgen, was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass er in diesem Leben eben, dass er in dem Leben nicht den Erfolg erreichte. Warum erreichen wir keinen Erfolg im spirituellen Leben? Ganz einfach. Materielle Wünsche, die noch in unserem Herzen sind und die uns drängen, auf materielle Weise zu handeln. Ich glaube, ihr kennt sie alle bei euch, diese materiellen Wünsche. Manche von denen sind ganz schön peinlich, sind einem peinlich. Ne? Also, warum ist sich das immer noch da im Herzen? So, diejenigen, die also den spirituellen Erfolg nicht schaffen, die gehen dann werden in einer Situation wiedergeboren, wo sie sich diese Wünsche erfüllen können. Das heißt, auf höheren himmlischen Planeten, wo sie also richtig da mal richtig durchgehen können und dann auch das abhaken können. Das sind ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist für Menschen, die nicht den spirituellen Erfolg machen, dass sie in einer Familie wiedergeboren werden, die ihnen von Anfang an Möglichkeiten gibt zur spirituellen Erkenntnis. Also meistens eine Familie von, Krishna spricht von einer Familie von Brahmanas, Leuten, die ein spirituelles Leben führten. Ich glaube aber, dass das sich auch auf andere Dinge bezieht. Ich habe viele, also ich kenne ja viele Leute, die den spirituellen Weg gehen, und es gibt manche von denen, die also in Familien geboren worden sind, wo sie ganz von Anfang an wieder erinnert wurden an das spirituelle Leben. Ja, also einer kommt in ein paar Wochen nach Berlin, das ist der inzwischen ein guter Bekannter.
Mutter war eine, also sein Vater war ein Banker, also, und seine Mutter war ein, eine Yogini. Als in Amerika die Yogis vom Himalaya kamen, Swami Ramda, Ram, vielleicht kennen die manche von euch, der Begründer des Himalaya-Institutes, da hat er, hat seine Mutter ihn zu diesem sehr, sehr fortgeschrittenen Yogi hingenommen. Und da hat er, gleich mit 10 Jahren Yoga gemacht, Kundalini, aus dem Körper gereist, all diese hohen Techniken, die er dann, der Yogi hatte erkannt, der war schon im letzten Leben ein Yogi und hat ihn dann gleich darin unterwiesen und hat er gleich da weitergemacht, wo er im letzten Leben aufgehört hat. Also zwei Möglichkeiten. Wenn man auf dem spirituellen Weg nicht erfolgreich ist, geht man zunächst einmal auf einer aus spiritueller Sicht gesehen Umweg, das heißt auf die höheren Planeten, wo man sich seine materiellen Wünsche erfüllen kann. Oder man geht, wird wiedergeboren in einer Familie, wo man von Kindesbein an oder von jung auf den spirituellen Weg kennt. Ich weiß, manche von euch hier haben irgendwie den spirituellen Weg ganz früh in ihrem Leben kennengelernt. Ich war damals nur 16 und habe das gleich wiedererkannt als etwas, was ich schon kannte. Also das waren richtig immer wieder Déjà-vu-Erfahrungen. Ach ja, ja, oh ja, und so weiter und so fort. Was jedoch wichtig ist für Menschen auf dem spirituellen Weg, selbst für diejenigen, die, sagen wir mal, in diesem Leben das erste Mal dazugekommen sind, ist ein wichtiges Prinzip zu lernen. Und das ist etwas, wo ich jetzt direkt zu euch sprechen möchte. Das Prinzip der Konzentration. Ein Mensch auf dem spirituellen Weg hat zwei Seiten. Das eine ist seine bedingte Seite, wo noch die alten Karmas sind und noch nicht erfüllt sind. Und das andere ist eben die Seite, die spirituelle Seite, die Seele, die ungetrübte, reine Seele. Und es ist sehr oft so, dass die bedingte Natur nach einiger Zeit, wo man die spirituelle Praxis gemacht hat, wieder sehr stark zu einem kommt und einen sehr stark versucht, in ihren Bann und in ihren Bann zu nehmen, sodass diese bedingte Natur dann zu einer Art Hindernis wird auf dem Weg der weiteren spirituellen Entwicklung. Das kann man sehr oft sehen. Deswegen ermutigt, oder wenn Krishna über seine Devotee spricht, von denen er sagt, dass sie also den Erfolg des spirituellen Lebens machen, dann benutzt er immer das Wort Konzentration. Im Sanskrit Ekeha Manasa. Der Geist ist auf eine Sache ausgerichtet. Ekeha. Srila Vyasadev kommentiert die Patanjali Yoga Sutras und sagt, dass der Geist der normalen Seele, also eines normalen Menschen, meistens abgelenkt ist. Chipta oder Vichipta. Und er sagte, dass für den Yogi oder denjenigen, der im spirituellen Leben vorwärts schreiten will, es sehr wichtig ist, dass er auf eine Ebene kommt, die man Ekagrata nennt. Der Geist sollte auf eine Sache konzentriert werden. Erst dann kann man erfolgreich werden in seiner spirituellen Praxis. Wenn der Geist abgelenkt bleibt und viel verzweigt, sich mit zu vielen Dingen beschäftigt, dann mangelt es dem spirituellen Menschen an der nötigen, wie soll ich mich ausdrücken, Durchschlagskraft oder nötigen spirituellen Stärke, die er benötigt, um einfach die letzten Hindernisse noch zu überwinden. Krishna spricht in der Bhagavad Gita davon, Yasa Yatmika Buddhir Ekeha Kurunandana Bahushakachanantasya Buddhayo Vyayasainam. Er sagt, der Geist der Unentschlossenen, womit er den Materialisten meint, oder die Materialisten im Plural meint, ist viel verzweigt.
Ziele sind viele. Aber der Geist meiner Devotees, sagt er, ist auf ein Ziel ausgerichtet. Was meint ihr, wie stark jeder Einzelne von uns werden könnte in seiner spirituellen Praxis, wenn der Geist nur auf eines und nur auf eines ausgerichtet ist? Ich habe da einmal eine weltliche Sache versucht. Ich will das jetzt gerne bekannt machen. Damals war ich noch jung und unreif. Also jung bin ich nicht mehr, aber unreif mache ich noch immer sein. Da wurde jedenfalls gesagt, man könne es lernen, durch Feuer zu laufen, ohne zu verbrennen. Das war natürlich total interessant für mich. Und dann sagte ich, ja, bilde mich aus, durch Feuer zu laufen. Das ist vielleicht manchmal praktisch. bei stärkeren Häuserbränden zum Beispiel oder so. Und dann wurden wir da also ausgerichtet. Zuerst mussten wir lernen, dass wir keine Angst haben sollten und den Geist eben fixieren sollten. Und dann wurde uns gesagt, als erste Übung, oh ja, Krishna, da mussten wir so zwei Holzblöcke durchschlagen. Und zwar, wir mussten den Geist so darauf richten, jetzt hau ich die durch. Nun, ich habe überhaupt nichts mit Karate zu tun, ich habe auch kein Interesse daran, noch nie gehabt, ehrlich gesagt. Und ich konnte mir niemals vorstellen, zwei Holzblöcke, also da habe ich niemals dran gedacht, da sah nicht den Nutzen. Also kennt ihr das, diese Ziegelleute, da habe ich gedacht, na ja, da trinke ich lieber einen Fruchtsaft. Das hat keinen Reiz auf mich ausgeübt, ehrlich gesagt. Aber eben um dieses Feuer laufen zu können, mussten wir also diese Übung machen. Ja, ich gesagt, okay. Also bei mir funktioniert das so und so nicht. Und da habe ich erstmal eine in mir genommen und versucht, die durchzuhauen. Und mir wahnsinnig die Finger wehgetan. Dann hat der Instruktor gesagt, so lernst du nie das Feuer laufen. Du musst den Geist jetzt fixieren. Und habe ich gesagt, aber ich habe Schreiberhände, ich habe ich mache keinen Gewaltsport und nichts mit den Händen. Also ich breche mir nur die Knochen, das sind Hühnerknochen, die ich habe. Nein, es geht um den Geist. Wenn du den Geist fixieren könntest, das sagt doch deine Bhagavad Gita. Und dann hat er mir diesen Text zitiert aus der Bhagavad Gita. Der Geist ist der Freund der bedingten Seele, er ist aber auch der Feind. Wenn der Geist konzentriert ist, ist er der Freund. Und dann habe ich gedacht, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt nicht lange Fackeln, ich probiere es nur einmal, ich nehme hier drei Bretter. Und dann denke ich, du schaffst es. Und dann habe ich dazu, indem ich freundlich Haribo rufe, und dann wird das gehen. Und dann habe ich das gemacht. Habe ich gedacht, du schaffst es, Materie ist so und so nur zeitweilig. Das werden wir jetzt gleich sehen. Und dann, zack, Geist drauf. Und ging durch wie durch Butter. Also das sprang überall hin. Und ich keine Probleme gehabt mit der Hand und habe gemerkt, der Geist ist sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Ich habe das auch, ich habe dann gesagt, okay, ich weiß genug, durchs Feuer werde ich wahrscheinlich laufen können, auch mit dem Geist. Also dann habe ich lieber meine Runden gechartet. Aber ganz am Anfang habe ich das ehrlich gesagt mal praktiziert und habe so wirklich verstanden, dass das klappt. Später im spirituellen Leben habe ich gemerkt, wenn man sich wirklich fixiert in seinem Geist, auf sein spirituelles Ziel und darin von morgens bis abends lebt, dann passieren Wunder um einen herum. Der Grund, warum Menschen in ihrem spirituellen Leben, sagen wir mal, keine Erfahrung sammeln, die nicht mehr so tief sind, liegt sehr oft daran, dass ihr Geist einfach nicht ausreichend fixiert ist, dass er, wie Krishna das ausdrückt, der Feind geworden ist, nicht? Der mit so vielen Vorschlägen kommt, so vielen Ablenkungen kommt und man versucht in dies noch und das noch und wird auch nicht zufrieden dadurch, ihr kennt es bestimmt, nicht? Und wird immer unzufriedener im Leben und immer zerstreuter und verliert eigentlich seine ganze Kraft. Ähnlich so wie ein Wasser, ein Topf mit Wasser, der viele Löcher im Boden hat, alles Wasser nach und nach verliert. Horrible. So, für einen spirituellen Menschen ist es sehr wichtig, wenn er weiter vorankommen möchte, sich Gedanken darüber zu machen, wie er seinen Geist und seine Gedanken auf das spirituelle Thema konzentriert. Jeder Gedanke ist eine bestimmte mentale Energie, eine mentale Kraft. Wir hören, dass der Geist letztendlich so stark ist, dass er das entscheidende Prinzip ist, was darüber entscheidet, welchen nächsten physischen Körper wir annehmen. Das, was du zur Zeit des Todes in deinem Geist hast, wird entscheiden, wo du deine nächste Geburt nimmst. In der Gita erklärt Krishna das. Der Geist ist sehr stark. Und der fixierte Geist ist ebenfalls sehr, sehr stark. Und der unfixierte Geist ist auch sehr stark. Er lenkt uns ab und bringt uns vom Weg weg. So heißt es dann zum Beispiel zu der Praxis des Chantens des Hare Krishna Mahamantras. Erst dann, wenn der Geist fixiert ist auf das Mantra, erst dann chantet man ohne Blockaden. Und erst dann offenbart sich Krishna in seinem heiligen Namen. So wichtig, konzentriert zu sein. Ich weiß, wenn man das unter älteren Devotees sagt, dann gibt es, da kommen wahrscheinlich viele, oder älteren spirituellen Menschen sagt, kommen viele Dinge zum Bewusstsein, wo wir erkennen, dass wir nicht immer so konzentriert sind. Und das Ergebnis davon ist dann sehr oft, dass materielle Wünsche in uns erwachen. Ich schaue jetzt mal, ich hatte hier meinen roten Bag. Wo ist der? Ist der oben? Kannst du mir den vielleicht holen, weil ich habe da ein tolles Lied für euch. Ich möchte aber, gut, ich möchte vorher noch sagen, seht mal, ich habe mir hier einen Zettel geholt und möchte mal eine Kurve für euch zeichnen, die das Leben so ein bisschen zeigt. Für den normalen Menschen, der mit einer Sache anfängt, irgendeiner Sache, gibt es eine sogenannte Interessenkurve. Man fängt an, da weiß man noch nicht so viel. Dann versucht man heißhungrig, all die Details kennenzulernen von der Sache, die man jetzt neu angefangen hat. Und kommt dann, macht dann Fortschritte. Und kommt, sagen wir mal, auf den Höhepunkt. Nicht? Was dann aber passiert, ist etwas, mit dem die meisten von euch wahrscheinlich nicht gerechnet haben. Das Interesse, was einst so stark war, wird geringer werden und geringer und geringer und geringer. Weil man kennt eben alle Dinge. Es ist oft so zum Beispiel in Beziehung, wenn man einen Menschen neu kennenlernt und dieser Mensch so unglaublich fasziniert ist, faszinierend wirkt. Man denkt von morgens bis abends an den Menschen und an neue Dinge, die man bei dem Menschen gerade erst in einem Telefonat entdeckt hat. Und man ist ganz begeistert und man kann es kaum noch erwarten, den Menschen wieder zu sprechen. Jede Stunde, die man außerhalb der Gemeinschaft von diesen Menschen verbringt, wird zu einer Qual. Und wenn man dann ein Anruf führen kann nach 3 Stunden, boah, ist man total fiebrig, interessiert wieder mehr. Und ihr wisst, diese Bekanntschaften, ja, nach einer gewissen Zeit kennt man alles, kennt auch die Schwächen sogar und geht das wieder runter. Das ist sehr oft so und leider, leider passiert das auch im Krishna-Bewusstsein, im spirituellen Leben. Mit ganz vielen Menschen habe ich ganz viele Menschen so erkannt. Die kommen zum Tempel und heute gerade waren wir vom Tempel, kam ich rein. Da kamen so 2 junge Leute an mir vorbei und waren total aufgetakelt, sagt man, glaube ich. Sie gingen zu einer Party, das sah man. Sie grüßten mich mit einem lauten Haribo. Sie waren schon weitergegangen. Und dann sage ich, so schön kam das eben aus dir heraus, das Haribo. Das kam mit einer so Frische und so einer inneren Präsenz vor. Dann drehen sie sich um, ganz modische Leute, und sagten, das ist nur eine Erinnerung an die Vergangenheit. Drehten sich um und gingen weiter. Jetzt, sie sagten, jetzt sind wir auf anderen Wegen. Es war eine Erinnerung an die Vergangenheit, dieses Haribo. Wir sahen dich und du wirkst es so erfrischend für uns. Und dann sagten sie Haribo. Das habe ich auch bei Bäumen gesehen. Bäume, die am Anfang wachsen und wachsen und wachsen, entwickeln irgendwann eine Krone. Und die Krone wird stärker und größer und dann irgendwann kippen diese Bäume um. André hat ein paar Bilder gemacht aus dem Wald um Abenteuer herum. Da liegen viele meiner Baumfreunde tot auf dem Boden. Die sind umgefallen und entwurzelt. Die Baumkrone ist so stark geworden und die Wurzeln blieben flach. Und aufgrund dieser Entwicklung sind die Bäume dann umgefallen und sind gestorben letztendlich. Das kann auch oft bei spirituellen Menschen geschehen. Die interessieren sich am Anfang und dann, ja, nehmt ihr Wissen zu, vielleicht nehmt ihre Position zu, man ist nicht mehr Bagda, sondern Tempelpräsident. Die Achtung, die ihnen andere entgegenbringen, nimmt zu. Auf verschiedene Art und Weise nehmen ihre Baumkronen zu und dann schließlich kommt ein Zeitpunkt, wo sie fallen. Was dagegen wirken kann oder was das verhindern kann, ist, dass man, während man älter wird, dafür sorgt, dass man Wurzeln schlägt. Wurzeln, die einem tief in die Erde der Spiritualität hineinbringen. Tiefe Wurzeln, die einen zu einem tiefen, überzeugten Mensch machen. Das ist so versucht darzustellen. Ja. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, wie wir tiefer werden können in unserer Spiritualität. Und ich glaube, dieses tiefer werden ist ein ganz wichtiger Aspekt für jeden Einzelnen von uns. Wenn wir an der Oberfläche bleiben, nach so vielen Jahren, dann werden wir nicht wirklich im spirituellen Leben Halt fassen können und bei den kleinsten äußeren Störungen schon anfangen zu beben und zu hinterfragen und zu wanken und zu schwanken und so weiter und so fort. Tief kann man zunächst einmal werden durch Shravanam, durch Hören. Erinnert euch an Jayadharma. Jayadharma hatte in seinem Vorleben immer die Diskussion von Madhvacharya gehört. Das lebte in ihm drin. Er hatte immer die Ohren aufgestellt, hatte immer Wissen aufgenommen. Wissen aufzunehmen, besonders durchs Hören, macht einen sehr, sehr tief. Der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, ist, dass wir über das Wissen, was wir aufnehmen, reflektieren und fragen, was bedeutet denn das?
In welchem wie sieht das aus, wenn ich dieses Wissen jetzt in den Kontext dieser Frage stelle oder dieser Beobachtung stelle oder dieser Thematik stelle? Erst Wissen, was ich reflektiert habe, wird tief in meinem Herzen ankommen und dann zu meinem eigenen Wissen werden. Ich mache das sehr gerne immer mit einem Beispiel. Wenn ich etwas höre, einfach nur Shravana mache und ich höre es einfach nur, wird es in das eine Ohr hineingehen und meistens aus dem anderen Ohr herausgehen. Wenn ich aber sozusagen die Reflexion da rein tue, also das eigene Nachdenken, so ist das wie in dieser kleinen Demonstration, das Wissen kommt hier rein und wird dann aufgehalten von mir. Ich reflektiere darüber. Manaha, mein Geist fängt es. Mein eigener Geist nimmt es auf. Ich höre nicht nur. Und durch dieses Nachdenken wird dann das Wissen in die Tiefe kommen und mein Herz erreichen. Im spirituellen Leben ist es wichtig, dass wir Erfahrungen sammeln, und das ist eine Herzenssache. Es ist nicht so wichtig, nur Wissen zu hören von morgens bis abends. Das ist eine Kopfsache. Wenn wir in den Tempel hineingehen, dann bringen wir unsere Ehrbietung da, wo unser Kopf tiefer wird als das Herz. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn man so die Ehrbietung macht, der Kopf kommt runter, ist das Herz hier, bum, 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 und der Kopf ist auf dem Boden. Herz über Kopf. spirituelle Erfahrung, spirituelle Reflexion über das rein mentale Wissen. Manaha, sagt man in Sanskrit. Die dritte Stufe ist Nididhyasana, dass ich das Gehörte und das, was ich reflektiert habe, anwende in meinem Leben. Es ist so schön, erinnert euch an die ersten Tage, wo wir Sachen angewandt haben. Also ich habe zuerst, meine allererste spirituelle Erfahrung war auf einem, damals gab es noch so diese, wo ich jung war, ich bin ja fast eine andere Generation als die meisten von euch, da waren die aufregenden Superbands und haben 3 Tage lang gespielt. Das waren so die Festivals. Da waren die Who, da war Spooky Tooth, da war Led Zeppelin, also all diese alten Kreise, die nicht, alle waren dagegen. Ah, jeder war da. Und natürlich wir alle jungen Leute waren von Festival zu Festival da. Ich ging einmal, weiß ich noch genau, in den Tempel, und da sagten mir die Devotees, weißt du, weltliche Musik trägt stark die Erscheinungsweise der Leidenschaft in sich, und dann kann man sehr in Illusionen geraten und in Maya kommen. Es gibt also diese Kraft von Maya, diese Kraft der Illusion. Und ich dachte, schöne Philosophie, aber ich gehe trotzdem auf mein weltliches Konzert. Und ging dann dahin. Oh, das wurde so ein Höllenspektakel. Da wurde so viel Leidenschaft, Prügeleien und links und rechts nur Sexualität und nichts Vernünftigeres im Leben. Also es war richtig Maya. Und ich konnte wirklich sehen an diesem Tage, dass es tatsächlich eine Maya gibt, eine starke illusorische Kraft, die einen wirklich auch vom spirituellen Leben wegführen konnte. Das empfand ich, und danach wusste ich, es gibt Maya. Also jetzt muss ich diesen Punkt irgendwie in mein Leben hineinbringen, und ich habe dann einige Konsequenzen ergriffen, die mich letztendlich dazu gebracht hat, den Weg des Sadhana, der spirituellen Praxis zu gehen. Ich sah dann irgendwann, ich muss jetzt einfach, um frei zu werden von der täuschenden Kraft Mayas, regelmäßig spirituelle Übungen machen. Das mache ich bis zum heutigen Tag. Das kam aus dieser Einsicht. Das war mir sehr klar geworden. So, Anwendungen bringen sehr oft Erkenntnisse. Oder wenn du ich wurde einmal gebeten, einen Vortrag zu geben vor dem deutschen Fernsehen,
Und ich war schrecklich aufgeregt, könnt ihr euch, war damals erst 18 Jahre alt und habe noch nie im Fernsehen länger gesprochen, außer ein paar Protestlieder gesungen und protestvolle Worte gesprochen. Das geht ja relativ schnell, nicht? Und braucht man nicht lange zu überlegen. Alles ist Mist, das lässt sich schnell sagen. Aber hier soll ich einen philosophischen Vortrag halten. Und die Devotis sagten mir, du musst vorher zu Krishna beten. Ich war damals der Einzige, der Deutsch sprechen konnte. Das waren die ersten Devotis, kamen aus England und Amerika und Holland nach Deutschland. Du musst zu Krishna beten und du musst einfach ein Instrument sein und Krishna machen lassen. Und das tat ich dann. Ich hatte so wirklich schlimmes Lampenfieber, weil ich sollte den Tempel vertreten und das war eine hohe Aufgabe für einen recht unwürdigen Menschen, so empfand ich mich da damals für diese Aufgabe. Und ich weiß noch, ich betete zu Krishna, solange ich hatte überhaupt gerade keine Zeit mir Gedanken zu machen über das, was ich sagte. Und da muss ich irgendwas sagen. Und ich war damals am Übersetzen der Gita vom Englischen ins Deutsche. Ich nahm einfach die erstbeste Seite, die gerade in meiner Schreibmaschine drin war, raus und las die im Fernsehen vor und sprach darüber. Und danach kam eine superkritische, megakritische Oma und rief an die megakritische Oma und sagte, Junge, ich habe dich im Fernsehen gehört, du warst glänzend. Ich bin stolz auf dich. Wirklich? Also die mega kritische Oma, die Hannah hieß sie. Also da habe ich dann auch gemerkt, wenn ich zu Krishna bete und mich einfach als Instrument fühle und nicht als Handelnder, dann passiert etwas. Krishna benutzt einen. Also Nididhyasana, das heißt eine praktische Anwendung des Gehörten. Mein erstes Beispiel war eben ein Nicht-Anwenden und da merkt man auch was. Aber das zweite Beispiel sollte eben zeigen, wie man etwas anwendet. Ich möchte, das bringt einen dazu, tiefer zu werden. Ich möchte es nochmal wiederholen, dass ihr etwas mitnehmen könnt. Shravanam, das regelmäßige Hören von spirituellen Leben, Wissen. Manaha, die Reflexion darüber, dass man darüber nachdenkt. Und Nididhyasana, die Anwendung oder Praxis. Das wird einem dazu verhelfen, tiefer zu werden, die Wurzeln zu schlagen, die so wichtig sind für einen spirituellen Menschen. Viele spirituelle Menschen, das ist leider zu sagen, kommen zum spirituellen Leben, weil sie im materiellen Leben einfach, ja, zu deutsch gesagt, ich will es mal so ausdrücken, keine Chancen für sich sehen. Die kommen nicht unbedingt mit einem primär spirituellen Interesse, auch nicht unbedingt, weil sie besonders spirituell qualifiziert sind. Die sind einfach, im Materienleben bringen sie nichts zustande, was aus einer bestimmten Sicht, ich will das nicht kritisieren, ich finde, ein Mensch ist nicht wertvoll, weil er im Materienleben in großer Illusion was zustande bringt. Nicht? Aber viele Leute kommen dazu und ich denke, es ist gut, an dieser Stelle ein bisschen selbstkritisch zu sein. Wenn wir einfach auf so einer Stufe bleiben, die mag am Anfang okay sein, dass man sagt im Materienleben, ja, das ist nichts für mich und ich sehe da keine Chancen für mich. Aber wir müssen in unserem spirituellen Leben bemüht sein, Wurzeln zu schlagen, tiefer zu werden. Nicht einfach nur aus Enttäuschung ein spirituelles Leben aufnehmen, sondern jetzt mal sehen, wie ist es mit meinen Wurzeln. Es ist sehr wichtig im spirituellen Leben. Das darf man nicht schleifen lassen. Regelmäßig hören, reflektieren und die Praxis, das Juwel der Praxis. Und dann wird hundertprozentig werden die Wurzeln tiefer werden und man wird nicht so leicht entwurzelt werden. Die Dinge, die kommen. Ich möchte jetzt zusammenfassen, was ich heute versucht habe auszudrücken. Ich hoffe, dass es nicht zu, sagen wir mal, zu durcheinander war, sondern dass die Linie klar war. Es ging mir darum zu sagen, dass wahrscheinlich die meisten, die den spirituellen Pfad aufnehmen, schon ein Vorleben haben. Unser Leben macht wo wir mit diesen Dingen uns beschäftigt haben. Unser Leben macht, Vorleben macht nicht so glorreich gewesen sein wie das von Jayadharma, der ein Bibliothekar war von Madhvacharyas Büchern, das ist schon unglaublich. Aber wir werden höchstwahrscheinlich ein Vorleben, ein spirituelles Vorleben gehabt haben vor diesen. Es ist jetzt sehr wichtig, uns zu konzentrieren. Jayadharma hat seinen Weg gefunden, wie er sich konzentriert hat. Er hat sich einfach verabschiedet aus dem königlichen Palast und ist ein Mönch geworden. Das macht nicht der Weg von jedem Einzelnen von uns sein. Wahrscheinlich heutzutage ist das absolut selten und deswegen nicht sehr zu empfehlen für alle. Nicht? Aber ganz gleich, was das für uns bedeuten macht, sich zu konzentrieren, ist sehr wichtig. Solange unser Geist viel verzweigt bleibt und mit so vielen Ablenkungen beschäftigt ist, von morgens bis abends, werden wir nicht über die Hindernisse hinwegkommen, die wir in diesem Leben noch vor uns haben. Und ich wollte euch dann sehr gerne etwas anbieten, ein altes spiritual Tipp anbieten, wie man sich konzentrieren kann. Das sind durch diese drei Schritte täglich zu hören, täglich darüber zu reflektieren und dann täglich etwas zur Anwendung zu bringen. Letztendlich aber wird man die Aufgaben, die vor uns liegen, nur mit der Hilfe Gottes schaffen. Und deswegen ist es noch wichtig, dass man betet. Ich habe hier so ein tolles Lied. Ist wie so ein tollen Mantra-Song, den ich euch zum Schluss noch. Zwei, acht. Und da machen wir eine kleine Pause. Also ihr schafft es noch. Zwei Minuten, Kinder. Das ist mein Lesezeichen. Mal was Schönes sehen kann zwischendurch. Ich liebe den Delfin, weil er so taucht auf und also sich so wohlfühlt im Ozean. So wünsche ich mir auch, dass ich mich wohlfühle im Ozean des Krishna-Bewusstseins. Ja. Oh mein Herz! Du bist noch immer recht schwach. Du kamst in diese Welt, eine Welt von Geburt und Tod. Nun bist du im Gefängnis der Welt aus Materie. Und du hast Anhaftung entwickelt an unbedeutende materielle Dinge. Oh mein Herz, du hast dein wirkliches Zuhause vergessen. Und du dienst materiellen Wünschen. Du siehst nichts um dich herum als außer Materie, Materie. Deine wirkliche Identität ist bedeckt, fast verloren. Deine wirkliche Identität ist versteckt im Inneren des Körpers. Oh mein Herz, warum denkst du immer an materielle Dinge? Warum sind deine Tätigkeiten so materiell? Wem soll ich meine Leiden erzählen? Ich habe mich abgewandt von meinem ewigen Meister und in etwas Zuflucht gesucht, was wertlos und pathetisch ist. Oh mein Herz, du siehst nicht die Wahrheit, dass du eine Seele bist. Du hast dich von der Wahrheit abgewandt. Du bist nicht mehr interessiert an der Seele. Mehr und mehr entwickelst du Zweifel. Existiert denn die Seele? Ja oder nein? Auf diese Weise bist du nach und nach in die Illusion des materiellen Lebens gefallen. Du bist anders geworden, als du wirklich bist. Bitte, höre auf meinen Rat. Sei kein Dieb, der deine eigene Seele stehlt. Habe Gemeinschaft mit den Geweihten des Herrn. Durch die Kraft der Barmherzigkeit der Vaishnavas wirst du all deine Zweifel überwinden. Nicht? Wir können uns erinnern an Jayadama, der da in dem Fluss trinkt und diesen alten Mönch sieht, der ihm sagt, hey Jayadama, hey. Durch die Kraft der Barmherzigkeit der Vaishnavas kannst du deine Zweifel und Illusionen überwinden. Deine Seele wird wieder deine eigene Seele sein. Du wirst in die Welt gehen von Vrindavan. Tränen werden in deinen Augen sein und deine Haare auf dem Körper werden sich aufstellen vor Freude. Und du wirst Radha und Krishna dienen. Damit endet dieses Lied. Manare tumi bolo sandigda. Es ist ein Lied, das heißt der glücksverheißende Baum, der alle Wünsche erfüllt. Das sind dann so spirituelle Unterweisungen, die gegeben werden.